Segelreporter. Regatta Spezial. Der Podcast mit Carsten Kemmling, Miku und Stefan Boden.
Der 10. Juni 2026 und wir sind wieder da mit einem Regatta Spezial. Da an der französischen Küste ja gerade gestartet wurde, haben wir natürlich den Kollaborateur Miku.
Ganz vorsichtig sein mit dem Wort Kollaborateur. Genau. Ganz vorsichtig sein, ganz vorsichtig sein.
Ach so, ja gut. Aber den, ja, ist egal. Michael Kunst. Hallo Miku.
Ich grüße euch auch alle, ja.
Und der Podcasten ist da. Der einzige Segler Deutschlands, der einen eigenen WM-Song hat. Hallo Podcasten.
Ja, moin, stimmt. Oh, muss ich mir mal wieder anhören, genau.
Wir sind übrigens ganz kurz ein Hinweis für alle Hörer. Wir sind am ersten Montag zur Kieler Woche.
Das ist
genau. Der 22. um 18 Uhr beim Segelclub Baltic an der Kiellinie live. Eintritt ist frei, jeder darf kommen. Kommt rum, lohnt sich mit Sicherheit. Wir haben einen tollen Gast, Jan von der Bank. Und da wollte ich fragen, Carsten, sollen wir den Song da spielen? Willst du dazu tanzen?
Nein, das werden wir nicht tun.
Wie man sich denken kann, reden wir heute am Anfang über die Vendée. Leider nicht über die Vendée Globe, sondern über die Vendée Arctique. Miku, erzähl mal, wie ist denn die Lage in Frankreich? Sitzen die Franzosen und sagen, ich verzichte auf die WM, Fußball-WM, sondern guck nur Vendée Arctique oder wie sieht es da aus? Oder wie ist das Interesse?
Also ist genau so, wie du sagst. Also die lassen die Fußball-WM völlig links liegen, die drehen völlig ab. Also die sind ja auch zu Hunderttausenden am Chenal gestanden wieder und haben ihre Plakate hochgehalten und freuen sich, dass die neuen Boote rausfahren. Es ist alles Käse. Das ist das, was uns, ehrlich gesagt, die Regatta-Organisation in Anführungszeichen so ein bisschen vorgaukelt. Ne? Mhm. Weil ich habe so hinter der Hand gehört, dass, also hinter vorgehaltener Hand habe ich gehört, dass tatsächlich die Teilnehmer bei ihren Startinterviews oder Pre-Start-Interviews oder wie man das auch immer nennt, angewiesen wurden, davon zu reden, wie toll das doch gewesen sei, wieder durch den Chenal zu fahren und die vielen Fans und weiter und so fort.
Tatsächlich. Ernsthaft?
Ach Gott. Und wenn du Violette d'Orange beispielsweise anhörst, aber auch Frau Bonafou und so weiter und so fort, die sagen das alle, zwar nur in einem Satz, aber sie sagen alle, ja, ist so ein bisschen Ambiance ist schon von der Vendée Globe da gewesen und ich war auch ganz gerührt. Und das ist doch, es ist so platt.
Ich habe den Chenal gar nicht mitgekriegt. Ich habe den Start geguckt, aber den Chenal nicht. Wie viele Leute standen denn da?
Nicht, dass ich wusste, dass das aufgenommen wurde. Wurde das aufgenommen? Ich weiß es nicht. Ich habe es nämlich auch nicht gesehen. Ich glaube, es waren wirklich nicht viele Leute da. Ja. Also das muss man wirklich festhalten. Es zeigt so ein bisschen die, in Anführungszeichen, leichte Verzweiflung in der Szene wieder. Ich meine, ich habe da ja auch einen netten Artikel drüber geschrieben. Ich freue mich ja immer, wenn ich dann so ein bisschen auch so, wenn ich auch so ein bisschen mal so ein bisschen was Kritisches da reinbringen kann, weil es gibt wirklich eine Menge kritische Sachen im Moment, gerade in der IMOCA-Szene. Und da wird viel schön geredet, was überhaupt nicht schön ist. Und unter anderem ist das eben auch diese neuen Boote, Teilnehmerzahl, wovon schon einer wieder, auch noch einer, der für die Spitzenplätze, der musste schon wieder aussteigen. Also das ist schon irgendwo alles ein bisschen kernig, was sich da im Moment abspielt, hinter den Kulissen, auf Deutsch gesagt.
Woran liegt das denn?
Naja, stellst du mir die Frage, liegt das? Meines Erachtens nach liegt das definitiv daran, dass die ganze Szene im Moment im Aufruhr ist. Ne? Wir haben ja schon x-mal drüber gesprochen, hier im Podcast oder auch in Artikeln darüber geredet, dass große Stars keine Sponsoren finden. Wir haben x-mal darüber gesprochen, dass irgendwo es kommt nicht richtig in Schwung im Moment. Und diese Vendée Arctique wurde uns ja verkauft als das tolle, großartige Event, was jetzt in dieser Saison wirklich einen Höhepunkt darstellen soll. Ja, und dann gehen 9 Boote an den Start. 9 Boote. Ich meine, das muss man sich mal reinpfeifen. 40 Boote bei der Vendée Globe, hier bei so einem angeblichen, ja, großartigen Rennen, 9 Boote am Start. Und das liegt natürlich daran, klar, die großen Favoriten, die einen Sponsor haben, haben ihre Boote im Moment im Bau, vollkommen klar. Nur es gäbe noch jede Menge anderer Teilnehmer, die mitmachen könnten, aber die eben keinen Sponsor haben. Keinen Sponsoren. Fertig. So
Ich
simpel
habe
ist das.
gerade gesehen, das Video, ich hatte es noch mal im Verlauf. Doch, da stehen schon wirklich ganz ordentlich Leute am Schienal, muss man sagen. Man sieht es. Follow the Start heißt das Video. Ich kann es mir auf YouTube angucken. Also da waren schon ordentlich Zuschauer. Für eine Segelveranstaltung muss man sagen, ist das schon gut.
In
Natürlich nichts
Frankreich,
vergleichbar mit der Vendée, klar. In Frankreich und viele Leute sind im Urlaub, da gehen wir mal hingucken wahrscheinlich. Was ich viel erschreckender finde, ist so, wenn man sieht, dieses Video hat 7.309 Aufrufe. Das ist aber auch das weitaus Beste. Ich habe heute gesehen, welche, die liegen bei 198. Ich glaube, dass das Interesse bei den Leuten gar nicht so groß ist. Und also aus meiner Warte, jetzt, das habe ich auch schon mal erzählt, ich habe auch keinen Bock immer zu gucken, weil heute auch diese Tageszusammenfassung, die sind auf Französisch. Und irgendwann kommen sie dann nach 48 Stunden, wo du eh schon, wo alles schon wieder über den Haufen gekommen, kommen sie mal irgendwann auf Englisch. Und ich denke mir, ja gut, dann, also ich würde jetzt, wenn ich jetzt nicht mit euch hier sitzen würde und drüber quatschen würde, würde ich mir das überhaupt nicht angucken. Ich würde auch einen Tracker gucken. Aber dann würde mich das gar nicht interessieren, weil ich meine, du kriegst ja auch nichts mit. Dann spricht einer Französisch, schaltet zu einem Segler, der auf Französisch spricht und geht zurück und die analysieren auf Französisch. Ich kann kein Französisch, wie die meisten Menschen auf der Welt auch. Und ich weiß nicht, ob es so, ich habe das schon mal gesagt, ich weiß nicht, ob es so gut ist für die Zuschauer und übrigens auch für die Sponsoren, weil wenn ich jetzt Stefan Sponsor heißen würde, würde sagen, guck mal, brauchen wir 20 Millionen, würde ich mal investieren. Nee, das würde ich da jetzt nicht machen. Also würde ich, was ist CGP nehmen oder so, weil das ist ja Reichweite. Aber die haben ja überhaupt keine Reichweite. Also außer in Frankreich und in Curaçao vielleicht noch und in Belgien und vielleicht ein paar Schweizer. Ich weiß nicht, ob das so klug ist, dass man sich da so einschränkt, dass die das nicht internationalisieren. Mir graut schon wieder vor dieser, das hatten wir vor der Vendée, hatten wir die CIC, ne?
Ja,
Trans-Assisi.
CIC ist der
Die war
Sponsor, ja.
komplett auf Französisch übertragen und die Rücktour, das war, ich weiß nicht, wie die dann hieß, hatte auch wieder einen komischen Namen, die war dann komplett auf Englisch. Und man denkt so, Leute, vielleicht setzt ihr euch mal hin und besprecht mal irgendwas, was ihr machen wollt.
Ich meine, sie spielen ja rum mit diesen Formaten, ne? Carsten, du kannst doch da was zu sagen. Ne?
Ja, ich habe, stimmt ja mit der. Mit der Sprache ist ja durchaus ein Thema, ne? Aber ich weiß nicht, ob das nicht ein bisschen dann zu eindimensional ist, so als Grund dafür. Sicherlich ist auch mit ein Grund, aber ich kriege ja zum Beispiel auch von Francesca Klapcic täglich die Pressemitteilungen, die sind gut. Natürlich ist es auf Englisch, weil sie ist irgendwie
Ja, aber die Leute
Amerikanerin,
draußen nicht
Italienerin.
leisten.
Ja,
Carsten, die
eben.
Leute kriegen
Aber
es ja nicht.
ich glaube, es ist ja auch nicht die Sache, dass wir sagen, der Veranstalter, der schließt jetzt einfach alle anderen irgendwie aus, sondern das ist, glaube ich, eher so ein Ergebnis dessen, was wir gerade eben schon gesagt haben. Es sind nur 9 am Start. Es interessiert sich gerade keiner für diese Szene. Haben auch keine Sponsoren und die machen dann eben Pfannen eben nicht doppelgleisig und stellen den englischsprachigen Kommentator dann mit ein, der sonst bei Vendée Globe ja auch immer dabei ist. Da machen sie immer zweigleisig. Sind ja wirklich zwei parallel laufende Programme. Und ich glaube, das ist einfach so eine Sache. Die merken das gerade selbst, sparen an allen Ecken und Enden, versuchen das irgendwie aufrechtzuerhalten. Und das ist nur ein Zeichen des ja, aktuellen Niedergangs, muss man vielleicht gerade schon sagen. Hoffentlich ist das nur eine zeitweilige Geschichte. Und ich denke, Ute Ruhm, letztes Mal nach der Vendée Globe, das war ein riesen, riesen Event. Also ich meine, werden das auch wieder mehr sein, aber es sind längst nicht so viele Teilnehmer, die auch starten werden. Also es ist alles gerade, ja, es geht alles gerade so ein bisschen runter und das mit der Sprache ist eben auch ist natürlich ein Zeichen davon, ein weiteres Indiz dafür, dass es gerade eben da...
Dass naja, das war, wie gesagt, klar. Vor der letzten Wohn-D war es genauso mit der CIC. Das wurde auch nur, da habe ich mich, weiß ich nicht, in diesem Podcast tierisch drüber aufgeregt. Ich denke, sag mal, habt ihr sie noch alle? Ihr könnt es doch nicht nur auf Englisch machen, auf Französisch machen. Französisch. Und also ich bin ja alter Marketing-Fredel, deshalb bin ich natürlich auch so eingefärbt, aber ich denke mir so, naja, ich wundere mich nicht, dass jetzt ein internationaler Konzern sagt, ja, kommt jetzt nur auf Französisch. Meinst du, dass Marketing-Leute nicht auf YouTube gucken und sagen, wie viele Leute gucken das eigentlich? Und dann denkst du so, nee, also 312, da kriegst du überhaupt keine Werbepartnerschaft mehr für, also dafür, dass es keiner mehr guckt. So die einzelnen Heroes, die mitsegeln und die Segler, die haben ja viel, viel mehr Traffic auf ihren Kanälen, teilweise. Die Franzosen übrigens weniger oft. Klar, jetzt meine Violette Orange außen vor, die macht das auch super. Aber ich finde das nicht zeitgemäß. Wenn du Sponsoren suchst, musst du denen was bieten und musst sagen, guck mal hier, wir arbeiten international und nicht, wir arbeiten nur französisch. Das finde ich, aber jetzt können wir auch mit dem Thema aufhören. Das ist ja kein Marketing. Aber ich finde, ich halte es nach wie vor für zu eingekapselt, für zu französisch. Und mich persönlich würde nicht wundern, wenn dieser Niedergang auch damit ein bisschen zu tun hat. Weil, mein Gott, die Welt dreht sich weiter und die Welt dreht sich nicht nur in Frankreich, die Welt wird globaler, immer mehr. Und die spielen auf ihrer französischen Klaviatur. Und da muss ich, als Deutscher würde ich sagen, gut, den Scheiß gucke ich nicht, ganz ehrlich. Also ich tue mir das nicht an. Dann gibt es KI natürlich, die das übersetzt, aber es ist auch immer so ein bisschen...
Also, genau, das war in YouTube, wie das sprach Michael gerade an. Ne? Das, also mir ploppt dann war heute von einem Video ein bisschen irritiert von dem Italiener, der da irgendwie zum Kiel runtertaucht und dann plötzlich auf Englisch spricht und denkt so, hä? Also das sind dann diese Automatik-Übersetzer, KI-mäßig, die dann auch per YouTube inzwischen übermittelt werden. Das fängt das natürlich so ein bisschen auch. Ich stimme der... zu, dass es ein Problem ist. Ich glaube nur überhaupt nicht an, dass das der Grund für das Problem ist, sondern dass das Ergebnis das Problem ist. Ne? Genau, das ist im Grunde, also wir haben da einfach die ganze Branche da in der Szene, jetzt Imoca hat gerade da nicht viel Geld. Und
na wie gesagt, beim letzten Mal gab es noch viel Geld, da war es auch so.
Letztes Mal waren ganz andere Phase. Das war ja ein Riesenhype. Michael also, gesagt, 40 aber, Leute haben 40 Projekte gab es für die Vendée Globe. Die gibt es ja jetzt.
Ja, aber auch da wurde es nicht auf Englisch gemacht. Also die Vendée Globe.
Dieses eine Rennen.
Groß war. Da haben wir einen Sonderpodcast drüber gemacht.
Das ist doch aber wirklich, das ist das Selbstverständnis der Franzosen. Seit jeher. In egal welcher Sportart du unterwegs bist, also ich will jetzt wirklich nicht vom Segeln abschweifen, egal in welcher Sportart man unterwegs ist, die Franzosen haben das Selbstverständnis, dass erstmal alles in Französisch stattfindet. Alles in Französisch besprochen wird und so weiter und so fort. Und der Punkt ist dann zudem auch noch einfach, weil lasst uns nochmal einen Blick auf die ganzen Sponsoren werfen. Es sind französische
Sponsoren. Ja, es ist eine französische Veranstaltung. Ja, klar,
natürlich.
Es ist eine französische, rein französische Veranstaltung. Da kommt eine Klapcic dazu, alles klar. Dann ist Boris Herrmann dabei, auch alles klar. Aber das war's dann auch schon. Ja. Das war's.
Ja, natürlich, weil ich würde ja als Deutscher...
Der Rest ist französisch und dann sagen die sich, ja gut, brauchen wir gar kein Geld für ausgeben, beziehungsweise brauchen wir uns gar nicht drum kümmern. Ja. Es spielt sich grundsätzlich alles ab in Französisch, in Frankreich. Nur eine kurze Erinnerung. Einer meiner allerersten Artikel oder für Segelreporter war unter anderem über eine Mini-Transat-Veranstaltung, wo sich ein deutscher Teilnehmer richtig furchtbar aufgeregt hat, dass grundsätzlich jede, aber auch wirklich jede Organisationsveranstaltung immer nur in Französisch stattfindet. Die hatten noch nicht mal, die hatten, was weiß ich, damals schon 80 Teilnehmer, davon waren mindestens 30 Nicht-Franzosen. Es wird grundsätzlich nur in Französisch geredet.
Nicht mal Steuermannsbesprechung, ne? Das
Steuermannsbesprechung. Ja, die standen da wie die Deppen. Die hatten keine Ahnung, was los ist. Weil natürlich haben sie sich 2 Jahre vorbereitet auf dieses Rennen damals, aber eben nicht in der Sprache vorbereitet. Ne? Also das ist halt in Frankreich so. Ich meine, ich finde es auch nicht dolle, aber.
Nee, und dann nicht meckern, wenn es nicht funktioniert, weißt du? Das meine
ich. Ja, das. Das tun sie aber auch gar nicht.
Nochmal andersrum. Ich glaube, es funktioniert, wenn Vendée auf so einem Vendée Globe auf so einem Hype ist, wie es ja auch war, dann machen sie es ja und dann müssen sie es auch, weil sie natürlich ein deutsches Team dabei im Board ist, der einen Großteil der Coverage bekommt und dann auch sagt, ey, wir werden jetzt international, das ist der Next Step. Aber wenn die Kasse da leer ist, weil es alles den Bach runtergeht, weil selbst die eigenen Top-Leute, die besten Segler, da keine Sponsoren kriegen, dass nicht mal ihr Schiff, was sie haben, nicht mal segeln können, wie so ein Biotherm oder der schafft es ja vielleicht sogar noch, aber die dann ihre Boote selber da irgendwie oder Bank an der Bank was aufnehmen müssen, Gelder aufnehmen, um überhaupt irgendwie zu überleben, dann ist das nur ein Ausdruck dessen, dass natürlich dann auch, was heißt natürlich, ich will ja nicht in Schutz nehmen, natürlich ist das alles blöd, aber es ist, glaube ich, nur ein Indiz dafür, dass es da gerade eben blöd läuft und ist ja auch doof. Ich meine, vielleicht kommt das wieder, ich meine, auch für unsere deutschen Audience, wenn Boris sein neues Schiff auf dem Markt bin, dann will man natürlich jetzt auch sehen, wie fährt er, das ist für unsere oder finde ich dann auch deutlich spannender als jetzt eine Vendée Arctique, wo es
eigentlich Ich bin mal gespannt, wie dieses The Ocean Race Atlantic, das geht schon 83 Tagen los, wie das läuft. So auf, also nicht so generell, aber wie das funktioniert bei den Leuten, also auch bei den, kann man ja vergleichen, die YouTube-Zahlen. Weil da haben wir einen Deutschen, eine Amerikanerin, einen Franzosen, einen Japaner, einen Schweizer und einen Neuseeländer drin. Das wird mir sicher auf Englisch laufen. Ich bin überzeugt, dass das besser bei den Leuten ankommt. Ziemlich.
Ja, aber das Rennen ist ja fast noch langweiliger als.
Wart's ab. Es geht nur drum. Es geht nicht um langweilig. Es geht drum.
Jetzt kommst du wieder. Das Rennen ist ja noch. Geht das denn noch langweiliger? Also
ich bin echt gerade so ein bisschen. Wir wollen ja eigentlich auch nur eigentlich eher die Sachen raussuchen, die spannend sind. Ich bin echt.
Seid
auch
was Positives.
Deprimiert. Genau, ja. Weil ich hatte jetzt auch wieder, ehrlich gesagt, man merkt es ja an sich selbst. Wir sind ja zwar auch Journalisten, aber wir sind ja auch Fans. Ja, und sonst, und dieser Effekt jetzt, oh, da hast du wieder einen Tracker und guckst, was jetzt da so gerade passiert und so, und jeden Morgen und wo ist er? Ja, es ist der Favorit ist vorne, bei den anderen dahinter passiert nichts Tolles. Der Einige, der da nochmal ein bisschen hätte Gas geben können, finde ich, ist Oro, der ist ausgefallen.
Carsten, nimm nicht den ganzen Podcast vorweg.
Ja, achso, da komm, willst du auch noch drüber reden.
Ich wollte sagen, liebe Hörer, wir kommen noch zu den guten Dingen.
Na gut. Ja, wie auch immer. Also insofern ist es da manchmal ein bisschen schwierig. Also es ist natürlich nicht so und dann bei neuen Booten ist es eben nicht so. Das ist, glaube ich, die andere Entwicklung, die da eben auch nochmal mitspielen. Das sind auch die neuen Boote und das sind auch diese Ocean Race-Geschichten. Aber wenn du es später nochmal, können wir auch später noch drüber.
Da kommen wir ja auch nochmal zu dem, ich
möchte aber dann eine Sache noch schnell zu sagen. Und zwar, es ist natürlich auch immer eine Möglichkeit, es gibt noch eine andere Möglichkeit, diese Rennen auch zu betrachten. Ne? Ich meine, also ich bin völlig deiner Meinung, wenn man da rein sportlich drauf guckt, was sich da im Moment abspielt, auf dem Trecker, also gut, alles Banane, ehrlich gesagt. Also mein Gott, sie sind 50 Seemeilen schon auseinander und weiß der Himmel was alles. Also ist alles nicht so spannend. Aber man kann es ja nun, das ist ja der große Vorteil beim Hochseesegeln, dadurch, dass wir halt diese ganzen Voraussagen und so weiter und so fort mitleben können, also die Wettervorhersagen und so weiter und so fort. Ja, also ich muss sagen, ich finde es dann schon spannend, dann so zu sehen, warum geht die nach Backbord rüber, die Dorange, ja? Die geht mitten in eine Flaute rein, die sie natürlich nicht sieht auf ihrem Windy-Trecker, aber die sie eigentlich sehen müsste aufgrund ihrer meteorologischen Erfahrung. Und ja, da frage ich mich wirklich, das kann auch spannend sein, ja? Also, ohne dass ich jetzt irgendjemanden verteidigen möchte. Ich will nur sagen, es gibt natürlich noch andere Spannungsfaktoren als diese Duelle. Ja. Ne? Der eine ist einen halben Knoten schneller als der andere. Warum? Weil der ein besseres Foil hat und so weiter und so fort. Ja, geht so. Geht so,
muss ich auch sagen. Ja, so rein sportlich ist das ein bisschen Fußball-Bundesliga, Bayern München ist Tabellenspitze, also in Form von oder in Person von
Gutschalt.
Gutschalt, genau. Dahinter muss man sagen, kommt allerdings nicht Dortmund und Leverkusen, sondern ich finde das schon gut, dass mit Elodie Bonafour auf 2 und Violett auf 3. Das ist ja auf alle Achtung, muss man sagen, oder? Wie seht ihr das?
Nein, weiß ich nicht, wer soll da sonst auch kommen? Ne? Ich meine, der Einzige.
Also das na, Frau Klapschitz zum Beispiel. Frau Klapschitz zum Beispiel könnt ihr auch mit Segeln nach vorne mit.
Ja, die ist, genau. Jede Frau Klapschitz, von der du immer so viel und gerne redest. Also los, wo ist die? Wo ist
ja, die? Nochmal, die segelt ja mit. Die ist genau dann. Die segelt ja genau daneben. Die segeln ja alle. Oder habe ich da was Falsches verfolgt?
Die ist hinter Beccaria, der sich heute um Hummerkörbe gekümmert hat.
Ja, die ist da gerade einmal abgedreht. Ich weiß auch nicht, ob der wieder. Ich habe auch nur gesehen, die ist wieder zurückgehalst. Da muss man auch mal morgen abwarten, was da das Problem war. Aber ey, wie auch immer, die segelt mit der Malizia, wo wir alle wissen, bei Flaute ist es eher wenig. Da hat sie ja jetzt auch. Hat sie ja ein paar Mal jetzt auch bestätigt und bei Wind ist sie wieder rangefahren. Alter, das sind ja dann teilweise jetzt, als es da entscheidend war, sind das ja nur wenige Meilen auseinander. Also ich sehe da jetzt keinen großen Leistungsunterschied. Also was jetzt was auch bemerkenswert war natürlich, dass der Oro mit seinem, das ist jetzt seine zweite Einhandregatta auf dem Vendée Globe zweiten, nämlich von Richon, der Yacht, also im Grunde ist massiv vor Paprec Akea oder Akea Paprec gesegelt und das war auch das Ranking und dass er das so durchzieht und dass jetzt die Bonafou, die ja quasi das Schwesterschiff von Massif hat, nur neu gebaut, dann auch klar zweites, wäre jetzt auch wieder so auf dem Papier, wenn man ja so sagt, so Performance, aber das ist es jetzt. Also eigentlich ist diese Regatta ja, finde ich, mega spannend. Ich habe eben was von, von Frau Klapčić gesehen oder von irgendjemand anderem, wo sie einfach nur gezeigt haben, was ihre Wettervorhersageprogramm eben ansagt, weil die, das hat der Michael ja gut beschrieben, die haben ja keine Lufttonne im Sinne, ne? Die können ja irgendwo, sollen die ja diesen Polarkreis da kreuzen und da
gucken. Ist egal wo, ne?
Ist egal wo. Und dann sagt natürlich, das Programm spuckt ständig irgendwelche anderen Punkte aus, wo der kürzeste Weg in Bezug zu dem vorherrschenden Wind ist. Und haben sie so einen Schnelldurchlauf gemacht, kann ich das morgen mal posten, wo das um Hunderte von Meilen wirklich differiert. Also ist jetzt auch nicht so einfach, dass du dann immer nur diesem Computer hinterherfahren kannst, aber ist eigentlich eine sehr, sehr, sehr spannende Idee, finde ich eigentlich, um auch das reinzubringen, wo der kürzeste Weg ist. Aber wenn es eben nur 9 Boote sind und und dann von den Mädels, von denen du gerade sprachst, den Skipperinnen, das sind natürlich auch die jetzt da hinterherfahren, das ist ja keine Überraschung. Also es sind die, was heißt hinterherfahren, hinter Massif, hinter Gutschalt, und die haben die richtig gute Boote. D'Orange fährt deutlich besser als Sam Davis, finde ich. Und und Klapčić enttäuscht mich auch nicht. Also bei Druck ist sie schneller als die anderen. So sieht es im Grunde aus. Und sie sind dann im Paket zusammen. Also es kann natürlich da noch spannend werden. Aber ja, aber bei den wenigen Booten eben gibt es ja eben. Ist ja jetzt im Vergleich zur Regatta davor, ist ja jetzt nur der Italiener halt dabei nochmal zusätzlich. Einer mehr, der da mitspielt. Ja, kann man jetzt auch nicht so mitfiebern, aber ja, trotzdem, klar, ist ein ganz, wir sind ja durch Stürmer. Ich habe eben auch ein Video gesehen von Massif, einfach nur die Mastkamera, die von oben drauf guckt, ganz spannende Perspektive, wo es das Schiff einfach nur, wie man sieht, wie das da reinknallt. Also, die sind ja da, 4 Meter hohe Wellen, hatte ich zuletzt gelesen und.
Und nicht schön.
Du kannst es dir ja immer ja nicht so richtig vorstellen. Wir reden hier über Schiffchen da auf dem Tracker und ja, auch irgendwelche Sachen drumherum, aber dass das harte Arbeit ist, da oben wie nördlich von England rumzuballern, das ist ja nun sportlich auch eine krasse Nummer. Also das darf man jetzt ja auch nie vergessen in dem Sinne.
Ja. Und passieren ja auch in dem Fall lustige Sachen, muss man sagen. Mit dem Beccaria. Der war tauchen. Das möchte ich auch nicht. Ist ja auch tief tauchen bei so einem Schiffchen, muss man sagen, wenn man da so. Der
4 Meter, hat, ne? 4 Meter muss der runter.
Ja, ja, und ich weiß nicht, auch nicht mit Fläschchen, ne, sondern einfach nur Luft holen, wieder runter.
Fläschchen. Stimmt.
Ja, ja. Ja. Fand ich schon krass, Carsten. Was hat der
gemacht? Das Ding treibt ab, ne?
Ja, eben nicht. Das war ja wohl das Problem. Also, Das hat sich, das, genau. Also,
nein, das, der das Boot treibt ab, nee, wollte ich sagen. Der muss sich dran festhalten.
Nee, der hat sich ja da so fest dran verfangen. Also das war ja eine Tonne an der Reuse. Und deshalb sagt er ja immer, das hat wirklich gestoppt komplett. Und da das unten mit einem Geschirr quasi am Boden verankert war, blieb das Schiff eben still, mehr oder weniger still stehen. Und er musste immer gucken, dass er von der Strömung nicht abgetrieben wird. Also das stand da wirklich, es ist eben nicht getrieben, so wie ich es verstanden habe. Und das war ja genau das Problem. Er konnte, dann sagt er, war massiv Druck auf dieser Leine. Also man sieht ja in dem Video so eine kleine Boje, wie es dann um die Kielbombe quasi gewickelt ist. Und dann stelle ich mir das eher vor, das Schiff steht still. Und er sagt, hätte echte Probleme gehabt, da von der Strömung quasi weggetrieben zu werden. Ich habe auch nicht gesehen, dass er sich da irgendwie
von der Strömung, alles klar. Von der Strömung ist er weggetrieben, alles klar, ja.
Er als Taucher halt dann. Ne?
Das meinte ich auch. Ja.
Genau. Ich hab das gelesen, dann mal geguckt, was da so an Strömung ist, weil ich dachte, ist der denn da oben so auf offener See, ist da noch Strömung? Das müsst ihr euch mal, kannst du mir das umsonst machen, bei einem Orca. Da kann man sich ja die Strömungsvorschau angucken. Da sind zum Teil zwei Knoten auf offener See. Und wenn zwei Knoten 4 km/h ist schon relativ viel. Also so, das ist, da wird es ja nicht 4 Meter tief tauchen. Ja. Und das war ein Hummerkorb, ne?
Ja, so habe ich es gelesen, genau, dass das irgendwie mit dieser Boje eben verankert und da ist er halt in der Nacht durch und klar, diese Bomben, die das hört man ja öfter. Ich habe es nur selten oder ich habe es nie gesehen. Oder es war normalerweise, stimmt das ja, dann reißen die dann irgendwie ab und dann kann man sich durch Rückwärtsfahren irgendwie davon befreien. Das ist ja oft die Geschichten, von denen wir hören, aber selten wird es ja gezeigt. Und er hatte jetzt nun, ich will nicht sagen seelenruhig, aber er hat erstmal seine Kamera aufgebaut. Und als er dann da runtergegangen ist, wie gesagt, ich denke dann, habe dann nur gedacht, wenn du siehst denn der Kopf über wirklich tauchen. Ja, man denkt ja auch, sag mal, wieso taucht der 4 Meter tief? Der kann doch den Kiel auch hochheben. Ne? Aber möglicherweise war das wirklich so auf Spannung. Weil er hat ja das große Segel runtergenommen.
Auch. Das sieht man auch, finde ich. Ne? Das ist total auf Spannung gewesen. Ne? Ja.
Dass das von der Strömung da quasi abgetrieben wurde und dann den Kiel auch runtergezogen hat. Ja. Und dass er ihn nicht mehr am Knopf druckt, weil das wissen wir alle, sie haben ja die Neigekiele, die gehen hoch und runter und dann muss er ja, könnte er ja theoretisch, oder er ist nicht drauf gekommen. Ne? Können wir ihn mal auch mal fragen. Vielleicht ist er nicht drauf gekommen, dass er ihn einfach hochhebt oder hoch mit dem Motor.
Aber naja, wie auch immer. Wahnsinn. Immer wieder bemerkenswert, was die so drauf haben an solchen Sachen. Also nicht nur, dass sie sehen können, sondern so. Also ich war mal tauchen in der Türkei, habe mir ein Unterwasserschiff angeguckt, weil ich mit einem Freund da war, der sich ein Boot kaufen wollte. Und dann sind wir rausgefahren, 30 Meter Wassertiefe. Und dann bin ich irgendwie vor Anker, habe ich mir das Unterwasserschiff und unten den Kiel angeguckt. Das ist, ich war danach sowas von platt und das war jetzt kein 4 Meter tiefer Kiel. Also da immer wieder hoch und dann wieder runter und dann wieder hoch. Und die Zeiten werden immer kürzer und du wirst immer wieder mit viel Salz, dann wirst du immer nach oben wieder gedrückt. Also ein Spaß stelle ich mir das nicht vor. Und das war noch, da waren noch Leute dabei, so ganz alleine mit so einem Schiffchen da auf offener See. Nee, ich bleib zu Hause, glaube ich, rede lieber drüber.
Ich habe auch getaucht im Hafen von Anholt, im Dunkeln, wo wir uns dann im Hafenmanöver die.
Hast du dir Biodiesel von Timmy geholt oder was?
Genau, da ist er gerade. Nein, da wurde die Leine, die Festmacherleine um die Anker, um den Propeller gedreht natürlich. Da bin ich heldenhaft im Dunkeln. Da irgendwie andauernd hoch und runter, habe das dann irgendwie abschneiden müssen. Alter, das ist okay, ist auch schon.
Ja, das ist echt ein Akt.
Ja, definitiv. Also die Tauchgänge. Aber wir sind auch Helden, also haben wir jetzt gerade festgestellt.
Ich möchte noch dazu sagen, jeder anständige Minisegler, der schrubbt sein Boot alle 2 Wochen, ne? Stimmt. Tauchend.
Ja,
das
logisch.
Darfst du nicht vergessen. Ne?
Machst du auch, ne?
Das auch auf hoher See, ja. Das auch auf hoher See. Sind allerdings nur 6,50 Meter, die dann da auch tatsächlich.
Und dann gibt es danach Mulfried, ne? Abends.
Was gibt's dann?
Mulfried, ne?
Mulfrit, ja, das gibt es auch in Belgien, wenn du in Belgien unterwegs bist.
Bewuchsfrit.
Okay. Ach so, mit dem Mischen, ja, genau, mit dem
Muskel. Sag mal, der Vorständigkeit halber, Oro ist raus, weil der hat sich das Boot geschrottet. Wie kam das denn eigentlich?
Der hat sich nicht das Boot geschrottet.
Nein. Natürlich, das Boot ist nicht mehr segelbar.
Ja, also wenn du das gesehen hast, das Deck, ne, das sieht schon fies aus. Schon
kaputt,
oder? Ja. Dem ist ja die Rollanlage da quasi vorne aus dem Deck gerissen. Also
seit J2, hing ja.
Ne, die 3, J3 tatsächlich.
Die 3 und 2 hält, ne, so ist es.
Genau. Und dann siehst du, dass er, ich finde dieses Video, das erdachte ich auch erst, also es hängt ja nur noch aus einem Strop, der sich quasi durch das Deck arbeitet oder gearbeitet hat. Dann also nur an der Rollanlage wahrscheinlich. Die Trommel ist ganz rausgerissen. Ja, sie sagte, sie hätte noch überlegt, da auch mit dem Team, ob sie da noch was dran rumbasteln. Aber die J3 hat sie bestimmt nicht mehr reingekriegt. Und die braucht man, glaube ich, wenn ich gucke gerade auch irgendwie auf die Wettervorhersage, da hackt es jetzt, da kommen schon einige Wettersysteme nochmal rüber, da brauchst du die J3, das ist ja eher so das kleinere Segel zum Kreuzen quasi, und der Mast wird aber gehalten von der J2, was ja ein festes Vorstark dann ist, insofern ist der auch nicht umgefallen, aber das sah jetzt nicht schön aus, genau, deshalb ist der müsste schon wieder, ist er schon in Lorient wieder, also ist jedenfalls umgedreht und dann...
Ja, musste schnell wieder nach Hause sozusagen. Mhm. Ja. Aber er hat immer betont, das Boot war in keinem Moment wirklich in Gefahr in dem Sinne.
Ja, ja.
Die haben auch wirklich nur überlegt, ob er weiter segelt, aber dann haben sie ein bisschen auf die Wetterkarte geguckt und da kamen halt noch ein bisschen kernige Sachen auf sie zu. Ne?
Also das wird noch lustig, das ist übrigens, das Wetter da, sieht man in der Vorschau, sieht kommt dort so sehr kompliziert aus, also es ist jetzt anders als wie so einer Vendée, wo du große Wettersysteme hast. Das sieht immer so kleinteilig aus. Dann ist da ein Wirbel, da kommen fast so kleine Fetzen. Du siehst zwischen Blau, also hellblau und tiefrot und lila, siehst du da alles auf die nächsten Tage. Also es wird noch spannend, glaube ich. Also,
ja, deshalb, Tracker. Ich gucke auch gerade einen Tracker, weil wir gerade über Klapchit sprachen, die ist ja komplett heute irgendwie, dann war sie. Die war ja schon dabei, quasi fast d'Orange zu überholen. Dann hat sie da gehalst oder gewendet. Ne, die ist komplett abgedreht, 90 Grad nach Osten. Und ich glaube, es ist da, um so ein Leichtfit-System aus dem Weg zu gehen. Also, das sieht wirklich, entweder hat sich da total vernavigiert. Und also das sieht irgendwie komisch aus. Also das ist, glaube ich, eher so, was du sagst, dass sie genau diesen. Muss da gucken, diesen Flecken aus dem Weg zu gehen. Und es sind ja auch viele Sperrgebiete, wo sie gucken müssen und wo sie überhaupt vorbeikommen.
Ich hatte vermutet, dass sie Segelreporter gelesen hat und gelesen hat, dass jetzt Arvid Fuchs zu den Orkneys fährt. Der ist schon auf dem Weg. Weil das war die Richtung. Sie ist eigentlich auf die Orkneys zugefahren.
Ja, genau. Ja, die sind ja direkt neben den Färöer gerade. Das finde ich auch. Ich habe gerade, gut, was ist das denn für ein Inselchen? Aber das ist ja, ob sie da in Louvre, die versuchen jetzt schon in Louvre, aber finde ich eigentlich auch, also so eine Geschichte, wenn du dann so eine fiese Insel in Lee hast, ne? Aber eigentlich ist da gerade nicht so viel Wind, der starke Wind ist ja eher weiter oben. Also insofern, die werden schon wissen, was sie machen. Aber dieser Schlenker da, da wird es morgen nochmal was von, das sieht irgendwie echt. Also wenn das so gewollt ist, sieht es komisch aus.
Die wird ein Problem gehabt haben, oder?
Ja, aber so weit, wir werden es morgen hören, da will ich jetzt gar nicht drüber spekulieren. Also ich glaube eher, dass sie da der Flaute aus dem Weg gegangen ist, die ja komplett von Westen da einer so ein Ding rüberkommt. Aber dann hätte man eben auch möglicherweise auch in Lee vorbeigefahren können. Da will ich gar nicht spekulieren, habe ich keine Ahnung.
Aber vielleicht ist sie ja auch eingeschlafen. Achtung, Stefan, Übergang.
Ich hätte, du hast mir meinen Übergang kaputt gemacht.
Ja,
ich
auch mal einen Übergang machen.
Der nächste Übergang wird zum nächsten. Ja, du bist viel zu weit.
Wir machen noch was an.
Wir sind doch beim Thema.
Ja.
Nee, sie hat einen Schrecken gekriegt. Ich drehe jetzt um, es hat alles keinen Sinn mehr, mit dieser Karre mitzufahren, weil sie auf Segelreporter heute gelesen hat, von dem neuen. Dem Gemori von einem Japaner und hat gesagt, dagegen brauche ich gar nicht antreten, wenn die Boote jetzt so rumhauen. Krasses Teil, ne? Der kleine, ein kleiner Trimaran, wie ein Balster, wie heißt das, diese Wulst?
Ja, Bastel nennen sie das.
Bastel,
das ist das Englische, aber ich weiß auch mal nie, wie man es über
übersetzen soll. Bastel ist der, ist irgendwie, ja, Wulst wird übersetzt. Das, ja, na, sieht komisch aus, ne? Das Teil. Sieht das sexy aus? Was meint ihr?
Na, ist ja im Wasser, ist mir dann egal, aber es sieht auf jeden Fall, sieht es aus, als ob es Sinn macht.
Ja, zumindest
erklär so doch wie mal den Zuhörern, genau, die es noch nicht gesehen haben.
Genau. Also, wie es nachher erklärt. Also im Endeffekt sieht es so aus, wir haben ja öfter schon drüber gesprochen, zum America's Cup 2024, als da die neuen AC75 auf den Markt kam, die hatten eben so eine ganz komische, die ganze Kiellinie entlang unten unterm Kielschwein quasi am Rumpf, ein Wulst, also der sich durchzieht, quer wirklich vom Bug bis zum Heck und ganz schmal ist und dann daneben wird es dann eben wieder flacher, also zu den Seiten halt gesehen. Und das ist jetzt im Grunde die ähnliche Form. Bei dem Imoca jetzt kommt aber noch dazu, dass quasi diese Ausstülpungen an der Seite viel, viel krasser sind. Deshalb, weil du sagtest ja auch, und haben ja viele gesagt, das mit dem Trimaran eben verglichen, dass du da, dann hatten jetzt quasi auf den Kimmkanten an der Seite von dem Rumpf, geht es quasi nochmal so runter, sodass wirklich so eine, so eigentlich ja drei Schwimmflächen erscheinen. Und bei den America's Cuppern hatte das ja der quasi war das ein der Vorteil sollte sein, im Flugmodus wird quasi der Luftaustausch unter dem Rumpf verringert, je weniger da quasi Luft,
weniger benetzte Fläche drin, ne?
Nee, eben nicht benetzt, oder? Sondern tatsächlich im Fliegen, bei den Kappern jetzt wieder, wenn die fliegen, ne?
Also, ach so,
dass du wirklich weniger, okay. Deshalb haben sie ja auch oft so, weiß ich nicht, bei den Motten, okay, oder bei den A-Cuts, dann ziehen sie immer das Großsegel ja bis, diese sogenannten Decksweeper-Sails, die wirklich bis aufs Trampolin runtergezogen werden, damit da drunter kein Austausch, das ist immer dieser Endplatteneffekt, nennt man das, aerodynamisch. Und das sollte dann auch, weil die jetzt dann 100% geflogen sind, eben diese Kapper, dass darunter kein Austausch ist. Und das ist, glaube ich, ich habe auch jetzt gedacht, das wird es sein, aber die Imokas, die fliegen ja nicht komplett. Und deshalb ist eher das, was du jetzt gerade gesagt hast, weniger benetzte Fläche, nehme ich tatsächlich. Also da geht es nicht um den Luftaustausch, sondern die heben ja nicht komplett ab, sondern ja, die sind ja eigentlich, fliegen die auf ihrem Leefoil und auf dem nach Luft geneigten Kiel. Und dann hast du natürlich, wenn die ein bisschen aus dem Wasser kommen, wird plötzlich weniger, ist es ja dieser Bastel in der Mitte, erzeugt dann weniger benetzte Fläche. Und der Hintergrund ist eigentlich, dass der, also das ist ja von Verdier quasi, der, ja, man muss sagen, das führende Konstruktionsbüro quasi erdacht worden. Und Verdier ist eigentlich der Sieger der vergangenen Vendée Globe. Der hat nämlich massiv gebaut, also den Siegerboot. Also man kann nicht sagen, da hat sich jetzt irgendjemand irgendwie was Wildes ausgedacht, sondern es wird schon so in den Modellen so da rausgekommen sein. Und Verdier, muss man auch sagen, der hat eben den America's Cup Background, der seit ewigen Jahren schon beim Team New Zealand arbeitet oder für das arbeitet und auch diesen Bastel eben bei den Kappa Air. Der hat schon das irgendwie alles hat diesen Background schon dabei, aber in diesem Moment sieht zwar aus wie ein America's Cup, aber es ist eher die geringere benetzte Fläche und der Grund, dass sie eben verstanden haben, dass die Imokas nicht mehr so mit so viel Krängung segeln wie früher, also nicht so auf einer Seite auf diesem Foil, sondern die segeln eigentlich, wenn die einen stabilen Flugmodus haben, sind die relativ gerade auf dem Wasser. Mhm. Und mit dieser Form, wenn das eben gerade bleibt, weil die eben so viel Auftrieb über das Leefoil eben erzeugen können, bleibt das Schiff dann auch gerade, ist natürlich dann auch aerodynamisch irgendwie gut und du hast weniger benetzte Fläche, das ist die Idee. Und wenn das dann eben doch so ein bisschen nach Lee kippt, also ein bisschen Krängung hat, dann haut es eben, klebt es nicht sofort am Wasser fest mit dem gesamten Rumpf, sondern eben mit diesem Kimm, mit dieser Ausbuchtung auf der Seite des Rumpfes, sodass du dann eben oft auch nicht jetzt plötzlich so viel mehr Fläche im Wasser hast und Reibung, sondern eben nur ein bisschen mehr und du dann wieder in diesen geraden Flugmodus bist. Das ist zumindest die Idee. Ja, ich will es wahrscheinlich
auch nicht. Ja. total spannend dann zu sehen, weil es haben wir vorhin schon mal gesprochen, Ocean Race Atlantic, was du ja nicht guckst, weil du es langweilig findest. Aber da ist er ja im Wasser und da segelt er dann auch gegen das neue Boot von Boris. Und ja, weiß man, ob Boris auch so eine
Bulls kriegt? Das wird die große Frage sein. Ich glaube jetzt mal ja. Ja. Ich glaube nicht, dass die Designer und die Konstrukteure, er macht es ja mit Antoine Koch, eigentlich auch das zweite Boot, nämlich von Richomme, also bei der vergangenen Vendée Globe, quasi designt hat. Also die sind ja da auch auf Augenhöhe. Ich meine, sie immer mehr muss man eigentlich sagen, dass die Computer, früher hat man mal gesagt, oh, da, ich erinnere mich noch, da wurde die neue Hugo Boss für Alex Thompson, und da habe ich noch Überschrift, oh, das scheint eine Bleiente zu sein, weil er komplett mit dem neuen Schiff hinterhergefahren ist, nachher auch gar nicht mehr, dann war er ewig krank und hat, glaube ich, das alte Boot nachher wieder zurückgekauft. Keine Ahnung, da kam wirklich ein Neubau raus und ging komplett in die Hose. Das ist, glaube ich, nie gefahren, das Boot. Und sowas erlebst du eigentlich gar nicht mehr. Und weil die Computertools auch immer ausgereifter werden und das auch immer, du brauchst keine, oder ich weiß gar nicht, ob die überhaupt noch mit Schlepptank versuchen und wenn da nur ganz wenig agieren, dass du wirklich dann auch so ein Rumpf durchs Wasser schleppst, also das machen die Computertools inzwischen so ausgereift, auch durch den America's Cup oder besonders, weil da am meisten Geld reingeflossen ist, sodass die nicht so weit auseinander liegen können. Da würde mich sehr wundern, wenn Boris Boot jetzt komplett anders aussähe.
Aber du hast am
Mikro... Wie schätzt du denn das Bild ein? Entschuldige, Stefan, aber wie schätzt Carsten denn dieses Foto ein, was der Leser unter deinen Artikel gesetzt hat, Image Bank Team Malizia. Ehrlich gesagt, da sehe ich von der Rumpfform, sehe ich da nicht so viel. Also jetzt
ist in den Kommentaren drin.
Ist nicht Trimarin.
Okay.
Ist nicht
Trimarin. Das habe ich, ich wollte dich nämlich fragen, weil Thomas Royon hatte mich schon Bilder auch veröffentlicht und da meine ich auch keinen so einen Wulst zu sehen zu haben. Das war
dann, ich wollte gerade ansetzen, genau, deshalb, es sei denn, das war jetzt meine Geschichte, was mir die ganze Zeit durch den Kopf geht, ist, weil sie sprachen ganz oft in dem Artikel von DMG Moria und auch darüber, dass das Boot sanfter in die Wellen einsetzen soll. Ne? Und da kommt jetzt auch zum Tragen so ein bisschen. Weil Michael, du hast ja ein paar Mal ein Porträt schon, glaube ich, geschrieben über unseren Japaner, der immer ja auch eine zentrale Figur ist. Der hat ja 3 Vendée Globes jetzt schon gefahren. Ne? Und man muss sagen, der kommt dann auch, der ist jetzt 59, guck mal, in 2 Jahren ist er dann 62. Ne? Also da kommt so ein bisschen... auch immer dazu, der hatte ja auch schon mal einen richtig guten Imoca, aber man hatte so das Gefühl, den hat er nie richtig ausgesegelt, er hat auch immer irgendwelche Schäden dabei, aber hat nie ein richtig gutes Ergebnis gebracht und dass man jetzt, also deshalb, um das weiterzuspinnen, es spricht ja so raus aus den Texten, dass man ihm ein Boot baut, das eben ein bisschen sanfter durch die Wellen fährt. Das, so lässt sich Verdier im Grunde auch zitieren, dass die, haben wir auch schon so oft drüber gesprochen, die Boote werden so hart, die schlagen so hart ein, dass sie die Geschwindigkeit sonst gar nicht aufrecht halten, und dass die so einen Weg gehen, um das Boot auf ihn einfach besser anzupassen, damit er da auch mehr Performance rausholt. Das wäre jetzt so eine Sache, was ein Grund dafür sein könnte. Ja, dass es vielleicht dann
sehr gut
doch anders aussieht. Ja. Also ich habe das nicht gesehen, was drunter steht, aber dann bist du ja mehr als ich. Also den Kommentar habe ich jetzt nicht gesehen. Ich habe da jetzt mit Spannung drauf gewartet, wie die Boote aussehen sollen, die Schwesterschiffe von Royon.
Also Thomas Royon ist in jedem Fall die klassische Rumpfform. Also das, was
zu sehen
ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die da jetzt extra, um das zu vertuschen bis zum letzten Moment, dass die da irgendwie nicht was außen rumfriemeln nochmal, was weiß ich.
Nein, das glaube ich auch. Der immer noch Geld sucht. Ne? Also ist ja nicht so, dass er, was ja, ich meine, schon mal die America's Cup-Projekte, die machen dann irgendwelche Fake-Geschichten, wie lange die damals, die Neuseeländer, die gab es noch Videos, wie die mit den Armen gekurbelt haben vor dem Bermuda und da haben sie eigentlich parallel schon die ganze Zeit mit den Beinen
getreten, weißt du, die Fahrradfahrer. Das war ja deren großes Ding, weil sie die einzunehmen. Wie lange sie das verschleiert haben, quasi diesen Move zu Radfahrern auf den Booten, der auch ein Teil des Erfolges nachher in Bermuda war. Aber das wurde dann, das ist eher America's Cup-Szene, die aber auch das Geld haben, dann, also mehr Geld haben, um sich solche Taktiken oder Strategien dann auszunehmen. Ist in der Mokka-Szene nicht zu sehen von. Ne?
Danke jedenfalls an den Chris.
Ja.
Ja. Das unter den Artikel cool. Kommentiert hat und Links zur Imagebank vom Team Alicia. Ja, echt cool, gut zu sehen.
Ja.
Sieht sehr, sehr, ich weiß nicht, ob da noch was fehlt am Unterwasserschiff, aber sieht sehr kantig aus. Fehlt nichts
mehr.
Da fehlt nichts. Hat das so radikale, radikale
auch, Kanten?
Ja. Das hat so radikale Kanten, das Ding.
Sehe ich auch. Mhm.
Aber ist ja zum Beispiel, das ist zum Beispiel schon wieder jetzt wahnsinnig spannend, wie solche Konzepte funktionieren. Jetzt haben wir natürlich dieses für Carsten sehr langweilige Atlantic Ocean Race. ja gut, da wirst du schon ein bisschen was sehen. Allerdings wirst du auch nichts sehen, weil dann kann man wieder sagen, wenn, weiß ich nicht, wenn Boris gewinnt und dem Gimori liegt dahinter, dann kann man sagen, ja, aber das sind ja nicht die Bedingungen im Atlantik und bla bla. Also man wird im Südpazifik unten. Also es wird jetzt schon wieder, also es läuft schon wieder alles auf 2028 hinaus und die Spannung steigt. Es ist das erste Boot, was rausgegangen ist, ne? Den Gimori, ne?
Ja, genau, ist der erste. Ja. Aber das ist ja auch das Problem, weil es sind eben jetzt nur diese Boote. Beim letzten Zyklus gab es schon längst viele neue. Da war auch Malizia schon fertig. Also es ist alles später, okay, weil man auch später erst bauen muss. Aber eigentlich haben sie sofort die Route Ruhm da mitgenommen. Wir erinnern uns, da waren ja einige bei der Route Ruhm dabei mit neuen Booten, die dann aber auch Boris ist ja da nicht gut gefahren beim ersten Mal. Und Sam Davies oder so. Aber die gibt es jetzt alle gar nicht vor der Route Ruhm.
Hat Oliver Herr eigentlich ein Allesboot übernommen? Der hat heute nämlich vermeldet, dass er beim The Ocean Race World nächstes Jahr startet.
Genau.
Jetzt sind schon drei.
Der ist mit dem Alten von Justy Metro.
Ach ja, genau. Genau.
Die ist ja immer in Achte damit gewonnen, ist ja die alte Charal.
Charal 1,
also,
ne?
Genau, ja. Also noch eine Generation davor. Ja, das ist mal aus, das muss ich die Tage mal machen. Das finde ich wirklich auch ganz spannend. Michael, hast du vielleicht auch verfolgt von BU, ne? Oder wir hatten ja auch schon mal drüber geschrieben. Der hat ja seinen ganzen Zeta Charal, der hat ja auch nicht genug Kohle, der hätte auch gerne neu gebaut.
Ja, hätte gerne.
Aber er hat ja nun sein Boot komplett aufgeschnitten und hat den ganzen Bug abgeschnitten und massiv verändert. Ich habe jetzt auch noch Fotos gesehen. Das hat er ja auch schon gelauncht wieder. Ich weiß nicht, ob es schon im Wasser ist. Auf jeden Fall ist es schon wieder zusammengebaut und hat er letztens vorgestellt oder jetzt die Tage. Und ja, war für mich dann eben auch die Frage, wenn jetzt die neuen Imokas so aussehen wie von dem Japaner, dann sind die anderen, da liegen ja alle komplett falsch. Ne? Aber deshalb, eigentlich beruhigt mich das gerade. Ist gut, dass er das sagt. Ich gucke auch gerade auf das Bild von Malizia, von dem neuen Boot. Das sieht dann doch auch eher ähnlicher aus wie Charal. Wir erinnern uns, Charal 2 war ja auch deutlich schneller als Malizia zum Schluss bei Transat Café Loire. Ne? Also das war ja die letzte große Regatta im Double-Handed-Modus. Wo er deutlichst gewonnen hat, vor Klapčić und Harris und vor Gutschalt. Ne?
Also ich glaube wirklich, dass diese Komfortgeschichte ausschlaggebend war da. Ich meine, es ist ja spannend. Und ich meine, DMG Mori, die können sich's leisten, da mal so einen Testwurf da hinzulegen. Und das haben die sich schon genau überlegt. Die wissen von vornherein, der Mann wird nicht in die Top 5 segeln. Egal, was du für eine Renner unterm Hintern hast. Ja, und egal, ob du von Samantha Davies gecoacht wirst oder von Nicolas Lunven. Also wirklich, kannst du vergessen. Im Endeffekt, der wird irgendwie, wenn er richtig gut ist, Top 10 fahren. Und das wissen die alle. Und das ist ja auch okay. Und das reicht ihm. Und der will, sagen wir mal, ohne bleibende Rückgratschäden durch die nächste Vendée Globe kommen.
Ja. So meinst du, das ist jetzt ein Test wirklich?
Test? Nein. Nein.
Ja, weil du gerade sagst, so ein Testbau. Oder?
Ja, was heißt Testbau? Nee, das war dann vielleicht falsch ausgedrückt. Jo, sondern wir haben jetzt da mal so einen Wurf gemacht. Finden sie richtig cool, weil die anderen beiden, man kann ja auch, muss man ja auch dazu sagen, wir reden ja immer von Schwesterschiffen, die drei. Ja, aber das sind doch keine Schwesterschiffe mehr. Das gibt's doch nicht.
Na, ich meine,
wenn der Rumpf wirklich so unterschiedlich ist, ja, das sind Schwesterschiffe, weil sie zeitgleich gebaut werden oder was?
Nein, wovon sprichst du jetzt? Von Malizia und Rouillon?
Ja, von Malizia und von Rouillon.
Ja.
Und von,
ja,
von
und dem Gimori. Populär. Das ist die gleiche Form. Die sind all, werden alle in der gleichen
Form. Dem Gimori ist ein anderes.
Nein. Rouillon, Bon Populaire und Malizia.
Und dem Gimori ist ein anderer Stall. Das ist ein ganz anderes Schiff.
Genau. Das ist schon Koch. Die reden ja auch alle miteinander. Und dann Bon Populaire, der muss am längsten drauf warten. Dann, der kriegt dann das neue Schiff. Insofern, aber es kann, ich meine, du sagst, könnte ich mir auch vorstellen, weil du sagst, wie du den Japaner einschätzt, der hat ja wirklich bis jetzt nichts gezeigt. Also sag mal, ergebnistechnisch. Aber kann natürlich, das finde ich fast schon wieder spannend jetzt, wenn ich es sehe, der hat wirklich ein radikal anderes Schiff als die anderen. Wenn das jetzt funktioniert, kann das natürlich auch sein, dass die alle in Grund und Boden fällt. Ich meine, der ist ja nicht, wieso, klar, der ist jetzt älter, aber wenn das Schiff funktioniert, natürlich kannst du, das ist so technisch geworden. Ich meine, da kommen wir ja vielleicht auch noch drauf. Ich weiß gar nicht, wie die seglerische Leistung überhaupt noch eine Rolle spielt. Also wenn das Schiff funktioniert, wissen wir alle, du hast dann die Bedingungen dann dafür und du hast es strategisch richtig ausgewählt, dann fährst du da auch vorne weg. Also
sieht man ja so ein bisschen jetzt bei der Vendée Arctique, ne, dass ich meine, Massiv fährt vorweg wie immer und wird da vom anderen, also die Leute segeln andere Boote, aber sind immer da platziert, wo sie eigentlich dem Boot entsprechend hinpassen. Miku, ich wollte aber noch mal kurz was, liebe Hörer, mal kurz weghören, wir schneiden ja nicht. Miku, du hattest vorhin so einen tollen Vorschlag für den Übergang. Du könntest jetzt zum Beispiel sagen, dass der Japaner auf dem Gimori ja viel besser schlafen kann. Verstehst du?
Ja, schlafen, ja, genau.
Oh, muss ich auch sagen.
Was für ein wunderbarer Übergang. Reden wir den Übergang oder machen wir nochmal einen Schlenker?
Nee, du kannst den Übergang jetzt machen. Die Hörer sind gleich wieder da. Die hören
also ich zu. Möchte nur noch mal ganz kurz darauf hinweisen, dass dieses wunderbare Boot von dem Japaner jetzt hier, also wirklich, das ist gebaut, damit man besser drauf schlafen kann. So simpel ist das.
Boah, was für ein geiler Übergang.
Apropos schlafen.
Ja, Carsten, dein Thema. Nee, dein Thema, Carsten.
Ja, oder Carsten. Ja. So, ja, ich verstehe gar nicht, was ihr wollt. Ist das ein Übergang? Ah, jetzt weiß ich, was ihr wollt.
Jetzt kommt der.
Genau, super, Michael, super.
Ja, aber es ist auch deshalb gut, das finde ich passt gerade zusammen, weil es mir das durch den Kopf rumgeht. Ich glaube, was so das grobe Thema, oder wo ich mich häufig mit beschäftige, oder wir uns ja auch oft in dem Podcast, wer ist denn eigentlich der beste Segler von den ganzen, auch Imoca-Skippern? Und natürlich spielt da mit rein, wie gut ist das Material, also wie viel Geld hat jemand zur Verfügung, ein Projekt zur Verfügung, wie viel können denn die besten Designer reinstecken, um das schnellste Schiff, das ist ja wie Formel 1, man, das ist ja nichts Besonderes. Naja. Aber es gibt eben, also eigentlich auf der seglerischen Ebene, wer zeigen will, dass er dazu gehört, der segelt Figaro. Haben wir auch schon öfter drüber geschrieben, interessiert in Deutschland eigentlich niemanden. Wir hatten ein paar Mal, ja.
Aber auch keine Deutschen dabei haben,
nee,
oder ganz wenige, aber ganz selten. Ja.
Susanne Borke war zuletzt mal dabei. Ich weiß, Riechers hat mal mitgesegelt, als er auch noch, der wollte auch Imoca. Hat Boris hat vielleicht mal trainiert.
Riechers hat mal eine Etappe gewonnen, ja. Oder ist Zweiter geworden, ne? Also das muss man schon mal festhalten.
Ja,
ne?
Ja, doch. Mhm. Ja, man, ohne Frage, wir wissen alle, gerade Mini, der hat ja, ist oder auch in der Class 40, einer der großen Namen. Und so viele haben wir nicht in Deutschland. Dann, ohne Frage. Richtig. Hat sich da eben auch in der Szene eben bewiesen halt. Ne? Boris hat auch schon mal trainiert, weiß ich, ich weiß nicht, ob das auf den alten Figaros war, aber sonst machen ja auch nicht so viele, dass es im Grunde reinpasst. Also eigentlich wäre so für mein Verständnis, wenn man ein guter Imoca, Vendée Globe Segler sein müsste, würde das so das Training Sinn machen auch in diesem Figaro Circuit. Und tatsächlich haben sie es diesmal sogar auch den also die Solitaire du Figaro terminlich nach vorne geschoben, also der war eigentlich dann später im Jahr gewesen und zwar mit dem Grund, das wurde offiziell auch so gesagt, dass eben auch Imoca-Skipper da mitmachen würden und das ist eigentlich auch der Fall oder zumindest Na, ich glaube sogar, das war so eine eigene Geschichte, weil von der diesjährigen Solitaire du Figaro ist Paprec der Sponsor und Paprec ist auch der Sponsor von Johann Richomme. Und Richomme baut gerade wieder neu, der zweite der Vendée Globe, haben wir eben schon ein paar Mal erwähnt. Und sein Schiff ist auch erst, glaube ich, nächstes Jahr fertig und der hat ein bisschen Zeit und wollte, glaube ich, auch wollte diesen Figaro-Circuit mit, oder musste jetzt, glaube ich, auch. Ich glaube, auch seinetwegen war, damit es besser mehr reinpasst. Er war jedenfalls der große Name, mit dem geworben wurde. Einer der Einhandstars segelt jetzt da mit. War jetzt ein bisschen doof. Der hatte sich vorher, hat er auch gesegelt, Figaro 3, war auch ganz gut, aber hat sich dann irgendwie bei einem Figaro-Rennen irgendwie 3 Rippen gebrochen, musste also vorher absagen. Also soll heißen, wir reden gerade über das Figaro-Rennen. Und bei dem hat eben, vor 2 Jahren hat der Ire Tom Dolan gewonnen. Der war auch wieder auf dem Weg, diese Regatta bei der dritten Etappe. Da wird ja mal die Zeit akkumuliert. Also nicht wie bei Ocean Race oder so, dass es dann für die Punkte, für die Platzierung im Ziel Punkte gibt, sondern da wird die Zeit einfach addiert. Und er lag da schon vorne oder im Vorderfeld, aber jedenfalls war er in der Etappe so weit vorne in der letzten, dass er klar gewonnen hätte. Und dann ist er, ja, du kennst das Seegebiet da besser, musst du gleich mal erzählen, Michael. Jedenfalls war auf Platz 1, 2 zusammen mit Louis Béard, von dem wir eben sprachen, der ja dann das Schwesterschiff von Boris Herrmann für Bon Populaire nächstes Jahr übernimmt. Der lagen beide an der Spitze der Etappe und dann ist ja in der Nacht hängen geblieben.
Ich mache mal ganz kurz, ja. Das war nachts, ne? Also offizielle Zeit war 0:16 und zwar in der berühmt-berüchtigten Chaussée de Saint. Also das ist so kurz vor dem sogenannten Bec à Chal der Ile de Saint. Also da sind Strömungen und da sind Wellen. Also das könnt ihr euch nicht vorstellen. Das ist, wenn es da nur ein bisschen weht, ist das schon nervig bis oben hin. Und er war halt eindeutig, wie er später gesagt hat, sehr, sehr übermüdet. Und er hat es gar nicht mitgekriegt, dass er wieder eingeschlafen ist. Ne? Und wird dann wach und knallt wirklich auf den Stein. Ne? Also richtig in Ufernähe, so ein typischer bretonischer Felsen vorgelegt und zack, knallt drauf, ne? Mit seiner Kingspan. Und also er hat eben nicht nur den Kiel gestreichelt, sondern der saß fest. Der saß richtig fest. Er hat 2 Stunden lang versucht, das selbst irgendwie die Situation zu lösen. Er hat aber das Problem gehabt, dass die Tide gegen ihn gearbeitet hat. Also das heißt, er konnte es nicht selbst irgendwie schaffen, da loszukommen. Also es
lief immer mehr ab, ne?
Das Wasser, lief immer mehr ab und irgendwann, das war ja wie gesagt alles nachts, irgendwann die Lebensretter haben dann gesagt, nee, den Jungen, den holen wir jetzt da ab. Die haben das Kommando übernommen sozusagen. Also er hat nicht um Hilfe in dem Sinne gerufen, sondern die Organisation des Rennens hat gesagt, ihr holt den da jetzt raus. Das ist
ja, wobei, so wie ich es verstanden habe, haben die schon so ein Rettungsboot relativ früh hingeschickt und diese 2 Stunden, also die haben wohl mit vereinten Kräften dafür, er hat ja auch 2 Anker ausgelegt und ich glaube, weil ich weiß gar nicht, wie das mit der Tide da irgendwie war, aber jedenfalls, ich glaube, die hat ihn dann doch angehoben und weil
er hat die Anker ausgelegt, damit er mit steigender Tide dann richtig ordentlich manövrieren kann und in der Hoffnung halt eben, dass er sich dann, dass er angehoben wird ausreichend. Genau. Ne?
Und die haben nicht gehalten. Aber das hat eben nicht geklappt. Die Anker haben nicht gehalten und dann haben die, und das hat er irgendwie, ich glaube da mit mehreren Leuten da von den Seenotrettern da alles irgendwie haben sie im Dunkeln in der Nacht. Ja, und dann ist, glaube ich, das, wo sie gesagt haben, geht nicht. Und das hast du ja gerade gesagt. Dann haben sie einen Hubschrauber geschickt und
ihn auch runter. Sie haben einen Hubschrauber geschickt, um ihn halt irgendwie zu retten. Vorher das Boot war da, das Rettungsboot war da, um auch den Figaro und eben den Skipper sozusagen freizuziehen. Ja. Und die haben letztendlich dann in Austausch mit der Organisation beschlossen, dass ein Hubschrauber geschickt wird, um ihn abzubergen. Was ganz interessant ist, sie hätten ja theoretisch auch tatsächlich ein Boot schicken können von dem Rettungsboot aus. Aber sie haben den Hubschrauber geschickt, weil es letztendlich in der Zwischenzeit irgendwo, ja, mit dem Wellengang und so weiter und so fort, ja, die Strömung wurde stärker. Es war ihnen alles nicht mehr geheuer. Und man muss es auch so sehen, ne? Der wurde jetzt dann nicht so großartig vom Boot aus abgeborgen. Ne? Das findet ja sowieso nicht statt, wenn ein Hubschrauber eingesetzt wird, weil solange ein Mast noch steht, wirst du nicht vom Boot aus abgehoben, ne? Weil dann kann alles irgendwo sich verfangen. Also derjenige, der abgeseilt wird, um dich dann aufzunehmen und wieder hochzuziehen, der kann sich dann da ja im Mast und so weiter und so fort verfangen. In den Wanden und so weiter und so fort. Aber der musste richtig ins Wasser springen und war dann, ja, musste ein paar Meter schwimmen und dann ist er hochgeholt worden. Und da hat er auch hinterher gesagt, das war eine verdammt seltsame Situation, so einfach so vom Boot loszuspringen. Und das alles in der Nacht, war noch im Dunkeln, ne? Ist auch schön alles wieder gefilmt worden. Und also da muss ich ehrlich sagen, also das sind so Momente, das möchte ich niemals erleben. Ne? Also das weiß ich aber ganz genau. Ne?
Ja, besonders vorher, ich habe also das Gute wohl, ich habe, glaube ich, vor einem Tag danach noch ein Foto gesehen und hat er auch nochmal drüber gesprochen. Er war ja nun auch, achso, seine Frau wurde irgendwo interviewt, weil die hat dann auch nur auf dem Tracker gesehen und die gucken dann natürlich dann auch mal, oh, was macht Papa da, also mit Familie. Und dann siehst du, ups, bleibt da irgendwie hängen. Ich glaube, die wussten ja auch ewig nicht, was da passiert ist. Bis er sich dann da gemeldet hat, hast du, glaube ich, auch mit den Rettern dann kommuniziert. Aber danach, also am Tag, man würde ja auch denken, jetzt auf den Stein, oh Gott, dieses Schiff ist jetzt komplett kaputt, wenn da Wellen drauf sind. Aber irgendwie hat sich das wohl, diese Insel da hochgearbeitet und soll nicht so große Schäden erlitten haben, obwohl ich das fand, dass es da ziemlich steinig aussieht. Also die sind wohl guter Dinge, das da auch wieder bergen zu können. Weil bei dem geht es dann auch nicht nur darum, ich habe jetzt überlebt, weil das ist ja, da hat er da lange selbst rumgearbeitet und auch auf der Insel und dann da geackert und gewuchtet mit den Ankern, sondern das ist ja auch eine Investition. Ich habe auch gelesen, da sprach ich eben drüber, der hat das Boot, ja klar, Kingspan, ne, wie heißt das, ist, glaube ich, der Sponsor. Kingspan, aber es ist jetzt, nicht so ein Sponsor, weiß ich nicht, Team jetzt wie Malizia oder Paprec, sondern der hat kein Projekt für eine Vendée Globe oder so, sondern der hat dann selbst ganz viel mit Geld wohl aufgenommen und das liegt dann da alles auf dieser Insel.
Kingspan ist sogar sowas wie Holcim, die machen Baustoffe in Irland.
Okay. Ja. Aber eben auch, wie gesagt, da hängt kein Imuka-Projekt dran, das ist ein kleines Sponsoring, man weiß nicht, wie viel Geld dafür, aber er macht ja so klar, dass das schon da auch ihm, dass er dann ein Risiko geht, wenn er so eine Regatta da auch segelt und wenn das Ding dann auf den Stein liegt, ist er immer mit Kosten verbunden, dann ist das nicht nur mal eben so, sondern die sind da jetzt nicht alle mit super professionell mit Geldern eigentlich auch gestopft, dass sie da so toll von leben können, sondern wenn dann so ein Unglück dann auch passiert, ne?
Aber auch Leute, das ist doch das Schöne an dem Segeln, Leute mit Geld und ohne Geld schlafen einfach irgendwo gegen.
Ja, wunderbar.
Ganz wunderbar. Nee, es gibt, können ja kommen, also auch bei Ilmokas, ne? Ich erinnere an Boris, war das? Boris auch mal? Ja, stimmt, Boris auch, fällt mir gerade ein.
stimmt, ja. Ja, wobei, man muss es noch mal sagen, das wird mir am Rande auch immer so, wann gewinnt, also diese habe ich riesiges Respekt vor diesen One Design Solitaire Figaro Seglern, weil wenn die dann mal erzählen, sind ja 3-4 Tage unterwegs, ja, wie lange, ja, insgesamt so eine halbe Stunde, über 4 Tage, 4-5 Tage, das muss so brutal sein und dann, die können ja auch nicht dann den Autopilot fahren lassen, wenn es da ganz wenig Wind ist, weil der dann fährt da nämlich nicht mehr und bei richtig Ballermann können sie es auch nicht, dann machen sie immer diese Power-Nap-Geschichten, die natürlich auch ein Imoka sich da drauf haben, aber wenn du um diese Welt segelst, hast du schon mal einen anderen Nap, als jetzt, wenn das nur so kurz ist, wo du dann im Feld, das waren ja 36 Boote, wenn du daneben jede kleinste Winddrehung mitnehmen, also es ist unvorstellbar, wir reden zwar immer viel über Schlafen und die müssen nicht viel schlafen, aber die das ist wirklich die höchste Kunst und das ist, ja, ist, das finde ich wirklich unvorstellbar, wie das.
Und vor allem, das, klar, ist, ein das ist ein unglaublich athletisches Boot. Das darf man nicht vergessen. Die ackern deutlich mehr physisch als beispielsweise auf einem Imoka. Das ist irre, was da abgeht. Also wirklich. Vor allem erst recht, wenn du weit vorne segelst, eben wie Tom Dolan. Und der hat ja, um ganz kurz auf das Sportliche zurückzukommen, der ist wirklich phänomenal gut gesegelt da. Und hat das, hat die erste Etappe hat er ja ganz locker gewonnen. Und jetzt eben, wie gesagt, die dritte Etappe, er war auf dem richtigen Kurs sozusagen. Ja. Er hätte das Ding wieder gewonnen, obwohl der Bernard ist ihm schon ein bisschen im Nacken gesessen. Das muss man schon dazu sagen.
Ja, aber nur auf der Etappe, weil der hatte ja das Problem, dass er auf der zweiten Etappe, glaube ich, 2 Stunden oder so verloren hat. Also gehörte eigentlich nicht zu denjenigen, die das hätten gewinnen die können.
Am hätten Ende. Schwierig werden können.
Das stimmt, genau. Aber eben Louvain, ne?
Louvain, unbedingt, ja.
Genau,
Nicolas, der hat es dann eben gerissen und gewonnen und das muss man diesem Mann auch wirklich, um da jetzt diesen Schwung rüberzubringen, weg von Tom Dolan, der einfach nur Pech gehabt hat und jetzt eben Louvain, das ist eine ganz coole Geschichte, die sich da abgespielt hat. Der hat das Ding jetzt zum dritten Mal gewonnen, die mit Abstand, also was alle sagen, eine der schwierigsten Küstenregatten überhaupt, die es auf dieser Welt gibt, hat er zum dritten Mal gewonnen in einem extrem starken Umfeld. Und ich meine, wieder einer, der ohne Sponsor für die Vendée Globe unterwegs ist. Ja. Ich sage immer wieder den gleichen Spruch irgendwie, aber es ist so, das sind so Sachen, die mich irgendwo schon faszinieren, um auch ganz kurz auf den Anfang unseres Gespräches heute zurückzukommen. Weil da ist so viel los im Moment und nicht unbedingt so richtig Gutes in der Szene. Und Louvain ist so ein Beispiel. Ich meine, der muss sich jetzt als Coach nach einer erfolgreichen Vendée Globe-Kampagne, muss der sich als Coach bei dem Japaner Kojiro Shiaishi jetzt verdingen regelrecht, gemeinsam mit Sam Davies. Ich meine, und jetzt habe ich heute gelesen irgendwo, Kojiro wird mit Sam Davies segeln bei den Double-Handed-Regatten. Also gar nicht mal, noch nicht mal mit Nicolas Louvain. Also ich weiß auch nicht. Also
kann man davon leben, wenn man so eine solitäre Figaro gewinnt? Kriegt man da so viel Geld, dass man sagt, du, das Jahr ist erstmal um oder ist das...
Nein,
ist das nicht so.
Du gewinnst nicht viel Geld. Nein, überhaupt nicht.
Das ich dachte, Einzige, Sponsoren sind da auch nicht so.
Ruhm und Ehre. Und ich weiter nach vorne.
Wobei ich glaube, das, was du ja gerade auch ansprichst, Ruhm und Ehre ist das eine, aber eben auch Reputation. Und wenn du so ein Ding gewinnst, also Louvain hat jetzt natürlich das Standing überhaupt. Aber deshalb kriegt er natürlich auch so einen Job wie bei dem Kojiro. Und das ist dann das, die Währung, womit er halt bezahlt wird. Weil er ist natürlich, hat gezeigt, dass er zu den Besten da gehört. Und dann ist er natürlich auch jemand, der ein guter Ratgeber ist. Ne? Also es ist eine ganz andere Art. Ich meine, es ist so ein bisschen, es ist ja teilweise, guck mal, wenn du die Profi jetzt auch im Merkus Cup oder SailGP-Siegler siehst oder welche, die, oder sei mal Match-Race-Siegler, die segeln dann vielleicht gut beim Matchrace, haben dann ihren Erfolg, aber die werden dann geheuert bei einer J70 oder beim Drachen als Taktiker. Das ist ja quasi der Brot- und Butter-Job, wo die quasi mitsegeln. Und dann bezahlt so ein Taylor Canfield, haben wir auch schon ein paar Mal drüber, der das amerikanische SailGP, der auch gerade da gecrashed hat, der war ja auch ein paarmaliger Matchrace-Weltmeister, aber der ist Weltmeister in der J70 letztes Jahr gewonnen, hat man gar nicht richtig mitgekriegt, aber weil als Taktiker für einen Amerikaner und da hat er richtig viel Geld bekommen, und das ist im Grunde dann, so muss man das dann sehen, also du hast bei diesen Regatten, die jetzt auch sportlich als die wichtigsten zählen, wenn du da quasi vorne bist, dann hast du die Reputation, wo du in der Branche auch doch gutes Geld verdienst, aber dann eben eher im Hintergrund. Und eigentlich und ehrlich gesagt, mich ärgert das richtig, dass so einer wie Louvain, wo ich denke, wenn der, also muss man nochmal sagen, der hat dann gewonnen, genau, aber Donau ist eben aus, sonst wäre wahrscheinlich Zweiter geworden, aber immerhin, also hat er vorne mitgespielt, hat gezeigt, dass er da vorne ist und der wollte ja auch noch eine neue Kampagne machen, aber da kommen wir wieder zu, das Thema hatten wir auch schon mal wieder, muss ich immer ein bisschen drüber lächeln, weil, weißt du, andere bekommen dann den Job, Skipper-Job, das Imoka, den Imoka-Job, weil sie gut kommunizieren, weil sie viele Follower haben, was auch immer, aber es geht nicht eben dieser Weg über sportliche Leistung dahin zu kommen, der ist, also es gibt so viele Wege, um da irgendwie an so eine Steuer zu kommen, aber es ist eben nicht so, dass du gewinnst jetzt die Besten bei der Solitaire, das wäre für mich jetzt logisch, kriegen dann auch die lukrativen Skipper-Jobs, ja, also nur war es das beste Beispiel, der wollte, er hat auch gesagt vorher, andere haben jetzt diese Saison dafür benutzt, um, ja, man muss sich das ja auch vorstellen, ist dann, die sitzen ja nicht das und warten dann drauf, dass jemand einen Sponsor anruft, sondern die machen dann, stellen sich vor, gehen zu Firmen, schreiben ihre Bewerbungen um für Sponsoring und weiß ich nicht. Das ist ja ein Job, der richtig zeitaufwendig ist. Und Levin sagte am Anfang, also da habe ich jetzt ehrlich gesagt gar keinen Bock zu. Ich mache jetzt, also Paprec hat ihm ja diese, PRB hat ihm ja quasi diese Figaro-Zeit, jetzt diese Monate bezahlt auch. Die sind ja quasi raus aus dem ganzen Vendée Globe-Geschäft und haben ihm das aber nochmal bezahlt. Ich mache jetzt lieber das mit und dann, ich habe keine Lust, mich da an den Schreibtisch zu setzen und jetzt überall darum zu basteln. Dann hat er jetzt sein, ist ja auch, hat, ich will nicht sagen ausgesucht, aber hat jetzt den Job dann eben in der Szene und so macht das für ihn Sinn und ja, keine Ahnung. Ist eigentlich ein bisschen traurig, finde ich.
Was ist denn, was kann so ein, aber so seglerisch kannst du dann nicht viel mehr machen, ne, in dem Bereich, ne? Also so ein Levin oder Royan, was bleibt denen noch? Was können die jetzt, wenn Miku, du bist ja da relativ nah dran, wenn so ein Royan jetzt keinen Sponsor kriegt, der wird ja jetzt nicht irgendwie Figaro segeln, was bleibt dem? Dort Coaching, Skippern und sowas?
Naja, sagen wir mal so, ich meine, dadurch, dass er jetzt immer noch keinen Sponsor hat für sein im Moment gerade, das wird gerade fertiggestellt, sein neues Boot und das dann wohl dann irgendwie weiterverkauft wird von seinem Sponsor, von seinem alten Sponsor, der das ja damals auch finanziert hat. Also nein, der wird jetzt nicht irgendwo Coach werden oder ich kann mir noch entsinnen, wie Frank Kammers mal zwischenreihen, der hat mal irgendwie Jugendliche im Oman trainiert.
Nein. Die haben aber auch Geld, die Oman.
Ja, aber glaub mir, das war trotzdem Abstieg. Das war trotzdem Abstieg. Aber egal, nee, das kann ich mir nicht vorstellen, dass er da irgendwie, der wird weiter schaufeln, rudern. Für ihn ist halt nur das Drama für solche Leute wie ihn oder eben auch, um zurückzukommen zu Nicolas Lunven, die Vendée Globe ist abgefahren. Das ist gegessen, das Thema für die Leute. Das ist durch. Und das ist das große Problem, um neue Sponsoren zu finden.
Ne? Brauchst du denn keinen Boot, Captain Miku? Du hast doch, der kennt doch dein Boot.
Ja, Oma kennt mein Boot und Boat Captain, ja, ich habe es ihm angeboten, aber ich habe irgendwie noch keine Antwort. Naja, aber gut.
Soll ich mal mit ihm reden? Ich finde es aber, ich meine, ich glaube, das war es Michael wahrscheinlich auch eher, aber also diese Branche und da in Lorient generell auch, die ist ja durchaus größer, als man sich das hier so vorstellt. Ich war jetzt ganz erstaunt, hier Alan Roberts, vielleicht sagt euch das auch was, der ist ja mit Biotherm auch gesegelt, die Ocean Race Europe zuletzt und ich glaube auch die Ocean Race. Der ist jetzt bei der Atlantik, wie nennt sich das? Arktis, genau, wo sie gerade fahren, da ist ja der. Arktik. Vendée Arktik, genau. Da ist er irgendwie mit.
Atlantis. Das war jetzt.
Atlantis soll da oben irgendwo sein, übrigens.
Ja, der ist da irgendwo in der Nähe, ja.
Ja, jedenfalls ist er, gehört er zum Race Committee, ne? Also der ist da jetzt in der Organisation, obwohl er ganz klar gesagt, ich will zur Vendée Globe. Also der hat ja auch seine, also alle wollen ja da irgendwie, der hat ja noch nicht mal ein Schiff, aber das sind dann auch im Jobs oder Jan Elias, der hat auch irgendwie eins von diesen Figaro-Rennen hat er komplett organisiert. Also es sind ja auch Jobs, wo Geld für gezahlt wird. die in diesem Umfeld dann an diese Namen, auch namhaften Segler, dann vergeben werden und so, ja, und dann gucken. Ich glaube, ich weiß nicht, ob man sich da wirklich jetzt Sorgen drum machen muss. Ich glaube, man unterschätzt Sorgen, das auch manchmal. Es sind nur nicht die schönen, klar, die.
Nein, die man braucht sich keine Sorgen machen. Aber guck mal, wir können ja mal eine Etage tiefer gucken, beispielsweise Clarice Krämer und ihr Mann. Ne? Da gibt es jetzt nach der letzten Bonnie Globe gibt es einfach so die Tendenz, wir sind jetzt in einer ganz anderen Bootsklasse unterwegs. Mhm. Die sind jetzt, die segeln jetzt Trimaran, also sie als Crewmitglied, aber er hat eine eigene Kampagne. Das ist mit Sicherheit kein Millionengeschäft. Aber sie hangeln sich so einfach durch. Ne? Nachdem sie einfach gemerkt haben, oder er vor allem gemerkt hat, es geht nicht weiter in der Imoca-Szene. Mhm. Es läuft nichts mehr. Ne? Und da sind wir wieder bei unserem Anfang, beim Anfang unseres Gesprächs. Es ist der Wurm drin im Moment. Und das sieht man mit diesen kleinen Einzelschicksalen. Man sieht es aber auch in Regatten wie die Vendée Arctique, die dann nur einen neuen Boot an den Start bringt, wo dann eins auch schon gleich wieder aufgibt. Und naja, jetzt sind es noch 8 Boote. Naja.
Ich meine, bitte, wir werden es nächstes Jahr, was ich so als Gradmesser, wie groß dieser Wurm eigentlich, die Löcher dieses Wurms sind, glaube ich, ist wirklich, dass die Ocean Race, wo es bisher, glaube ich, nur 3 Meldungen gibt, ne? Korrigiert mich, Boris, Oliver Herr und wer ist denn Boris noch da?
Ja, der Japaner.
Boris, dem Gemori und Oliver Herr.
Genau.
Ich meine, da willst du auch nicht starten, ne? Auch als Boris nicht. Da hast du auch keinen Spaß.
Nee, ich würde dann auch denken, das wird vielleicht gar nicht dann über die Bühne gehen. Die sagen zwar
immer, das wäre natürlich bitter.
Ne? Jemand. Ja, klar. Aber ich weiß, das war vom
letzten Ocean immer. Ocean Race war doch immer auf dem letzten Drücker. Ja. Das war doch die letzten Male auch, wo wir gesagt haben,
das wird nix. Ja, das letzte Mal, weil das war ja auch das erste Mal, wo sie auf Imokas gesegelt sind. Ne? Da hat man, glaube ich, jetzt überlegt, da waren wir ja noch in Lorient, diese Vorregatta, und da hat Boris ziemlich Druck gemacht. Ich glaube auch da, auch hinter den Kulissen, Leute, jetzt macht man was, und haben sie im Nachhinein, glaube ich, auch, so habe ich es mitbekommen, auch gedankt, dass er dann, da dann auch wirklich mit seiner Initiative noch mal ein paar dazugeholt hat. Und das war ja wirklich auch zumindest auf dem hohen Niveau. Das hätte man vorher so nicht denken können, als dann auch Escoffier und alle mit dabei waren. Aber vorher, muss man sagen, das war ja mit den Volvo Ocean Race, das war ja mit den One-Design-Booten. Das
große
war ja,
Nummer.
Gut, ja, klar.
Das war, ich meine, vielleicht ist das auch ein Grund mit. Und damit können wir jetzt auch gleich die Folge irgendwann beschließen, weil wir wieder am Anfang angekommen sind. Vielleicht ist das ja auch ein Grund, dass diese ganze Imoca-Szene so in welchen Rennen zerfasert.
Ja.
Und jetzt auf einmal die Ocean Race mit einem ganz anderen Konzept der Boote, ich sag mal, wegnimmt und sich Terminpläne, weißt du, Boris geht einen ganz anderen Weg als die anderen und die sich dann erst, vielleicht hat es damit zu tun, vielleicht wäre es besser, wenn es das alles nicht gäbe oder nur eins dieser Formate gäbe, dass es eine Vendée Globe gibt und ansonsten macht die Ocean Race halt irgendwie, was sie wollen und ruht die rum. Und dann sind sie alle zu dem, weil sie es halt müssen, sie müssen ja für ihre Sponsoren noch segeln, dass sie einfach sagen, gut, wir treffen uns alle. Weil wenn jetzt 20 Boote beim The Ocean Race Atlantic wären, würde man auch sagen, ach cool. Oder bei der Vendée Arctic.
Das finde ich auf jeden Fall. Das ist genau der Punkt. Das werfe ich, wem wirft man das vor? Keine Ahnung, jeder hat ja seine Interessen.
Du prangerst das an.
Genau. Das war ja eigentlich eine schöne, beim letzten Mal hat man ja gesagt, okay, das ist ja eigentlich ja ein cooler Schritt. Also es war ja schon, wurde ja auch doll kritisiert, dass sich quasi das Ocean Race nach dem Ausstieg von Volvo eben da so an die Imokas drangehängt hat. Kann denn das überhaupt funktionieren? Die wollten ja damals sogar andere Boote. Ich weiß noch, Robert Stanjok hat dann drauf vertraut, wie vorher beim Volvo, wir machen da ohne Autopilot, da muss immer einer steuern. Das war ja auch so ein Punkt, wie bei den alten One-Design Volvo Racern. Das war ja ganz, ganz anderes, andere Crewarbeit auch. Aber da im Endeffekt haben sie danach ja dann immer mehr dieses Ocean Race, die Regeln angelehnt an die Vendée Globe, damit diese Vendée Globe-Segler auch das Ocean Race nutzen können zum Training für die Vendée Globe. Und dann deshalb wurde ja auch diese eine lange Southern Ocean Race Etappe dazu genommen. Am Anfang wollten sie noch, wenn ihr euch erinnert, die wollten ja da Asien, China und so rum. Das ist ja, kommt viel weniger Wind, ganz andere, andere Bedingungen und da kannst du jetzt nicht, brauchst eigentlich ein anderes Boot, um als für die Vendée Globe, um die zu gewinnen. Ne? Und das haben sie dann verändert, haben es dann eher auch unten um Kapstadt rumgeführt durch den Southern Ocean und deshalb ist auch Boris das gesegelt und hat da seine Malizia quasi da unten auch segeln können. Das war noch ein richtig wichtiger taktischer Vorteil. Aber das ist jetzt alles irgendwie, anstatt dass es jetzt weitergeht, ist es eher gefühlt, bricht es so ein bisschen zusammen. Und ich glaube auch, also wenn man jetzt müsste man eher sagen, wir bündeln die Projekte. Und ich meine, Route Rom wird eine große Sache sein. Es ist jetzt da nur irgendwie schade, dass dann Boris und auch der Japaner nicht dabei sein werden halt, ne? Weil das ist eigentlich die größte Regatta dieses Jahr in der Imoca-Szene. Die wird auch, ich weiß nicht wie viele jetzt, aber 25 sind glaube ich schon durchaus gemacht. Ich habe auch gerade nicht so genau geguckt, wer wie viel dabei. Ja, klar. Und das ist da trainiert. Deshalb fahren die ja auch dieses Arktik-Rennen jetzt gerade, Atlantis-Rennen, hätte ich gerade fast nochmal gesagt. Ich gucke gerade Skippers, da sind ja auch in den verschiedenen Klassen. Na, gucke ich jetzt nicht, das dauert zu lange. Dass sie da dabei sind, ne? Und dafür trainieren ja im Grunde jetzt auch eine Dorange und Klappstich.
26 sind es.
Ja, siehst du. Und die wollen im Grunde das ist im Grunde der Zielcap-Wettkampf des Jahres. Auch Uro fährt da mit und klar, da ist Gutschalt. Und alle eben noch mit den alten Schiffen. Da wird ein neues Schiff dabei sein? Ich glaube nicht. Und danach, nächste Saison, kommen da die neuen Schiffe erst dazu. Und so ist man, das ist der normale Rhythmus. Und dann passt dieses Ocean Race eigentlich nicht so richtig da rein. Also es sei denn, du hast genug Geld und hast dann eben auch diese internationale Ausrichtung, von der ja, du auch eben sprachst, Stefan, brauchst die Sponsoren da. Das ist natürlich für ein Projekt wie Malizia enorm wichtig. Aber wenn keiner mitfährt, ist es auch eine Totgeburt. Ne? Also ich bin gespannt, was da passiert.
Zum Schluss habe ich noch einen schönen, weil ich gerade geguckt habe, 26 Kapitäne sind bei der Route Rom gemeldet.
Ja.
Diese schöne Übersetzung von französischen Seiten ist super. wer ist das? Sei du selbst. Welcher Skipper ist damit gemeint? Kommt ihr drauf?
Sei du selbst.
Sei du selbst.
Hm? Mit Vornamen Jeremy. Das Boot heißt Charal.
Biu.
Biu,
Biu.
Jeremy Biu wird.
Warum sei du selbst?
Naja. Achso, Biu. Biu. Ich fasse es nicht. Ich fasse es nicht. Echt jetzt?
Ja,
oh nein.
Ich denke, wer ist das denn? Jeremy, sei du selbst. Ach, das ist Biu.
Ja. Ja gut, aber das ist die KI, die das übersetzt hat.
Ja,
ist die
KI. Ja, klar.
Genau. Aber das ist geil. Das
in diesem Sinne, seid selbst. Carsten, wir sprechen uns Montag schon wieder mit einem der, kann man das sagen, mit einem der besten deutschen Segler, muss man sagen. Wollen wir sagen, wer es ist? Oder wollen wir es doch offen lassen? Philipp Buhl. Wir haben Philipp Buhl. Philipp Buhl treffen wir Montag zum Podcast. Das ist ganz toll, freuen wir uns sehr. Und ansonsten Miku das nächste Mal Florian wieder, ne?
So sehe ich das, ja, unbedingt.
Dann
ja,
kann dir, dann machst du mal während des Segelns Podcast und das, und ich wüsste auch, wenn du fragen könntest, wer dir das Mikro hält auf der Fahrt, der hat nämlich Zeit. Boah, das ist aber gemein jetzt.
Neuer Bootcaptain. Okay.
Tschüss.
Mach's gut, ja.
Schönen Abend.
Tschüss.
Segelreporter, Regatta Spezial, der Podcast mit Carsten Kemmling, Miku und Stefan Boden.